RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, wenn man sich mit unerklärlichen Himmelsphänomenen beschäftigt. Das ist bisher überlassen gewesen den diversen Parawissenschaften, Leuten, die da irgendwie rumgesponnen haben. Das Ganze gibt es aber auch selten in Deutschland, aber auch in den USA mittlerweile wissenschaftlich erforscht. Und das ist eine Aufgabe, der hat sich ein Wissenschaftler verschworen, der an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg Professor für Raumfahrttechnik ist. Professor Dr. Hakan Kayal ist heute unser Gast. Unser gefährlicher Gedanke lautet heute, UFOs sind real und wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben.
Es gibt viele Berichte über solche Beobachtungen, die aus nächster Nähe erfolgt sind, also 20, 30 Meter Entfernung mit einem Durchmesser von vielleicht 10, 20 Meter, die aber trotzdem völlig lautlos sind oder ganz leise nur vor sich hin summen und dann mit einer unglaublichen Geschwindigkeit davonsausen. Das können gewöhnliche Flugapparate nicht.
Unser gefährlicher Gedanke lautet heute, UFOs sind real und wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Professor Dr. Hakan Kayal hat eine lange Forschungsgeschichte im Bereich der Raumfahrttechnik. Und Herr Kayal, wie oft begegnet Ihnen das, wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich mit unerklärlichen Himmelsphänomenen oder unidentifizierten Himmelsphänomenen? Wie oft begegnet Ihnen das, dass das für Spinnerei gehalten wird?
Sehr selten, muss ich sagen. Also seitdem ich öfter jetzt darüber auch in den Medien spreche, habe ich oft eine gute Erfahrung gemacht. Das heißt, ich habe keine Kommentare in dieser Richtung bekommen, sondern sehr viele interessierte Fragen.
Reden wir aber bitte nochmal über das, was eigentlich da das Thema ist. Dass das als Spinnerei abgetan wird, als unseriöses Gemache abgetan wird, als ja, ausgedacht, Fantasterei. Das hat damit zu tun, dass da viele Leute unterwegs waren. Der prominenteste sicherlich Erich von Däniken, der immer von irgendwelchen UFOs geredet hat. Da gibt es aber tatsächlich ja nichts Wissenschaftsbasiertes. Was hat so einen Umschwung ausgelöst, Herr Professor Kayal, wo man sagen kann, aha, jetzt plötzlich wird dieses Thema ernst genommen. Ist das ein ernstzunehmendes Thema?
Also den Umschwung haben Berichte aus den USA ausgelöst, würde ich sagen, in neuerer Zeit. Letztes Jahr, in 2021, gab es einen Bericht von amerikanischen Geheimdiensten, der ist öffentlich zugänglich, worin festgehalten wurde, dass es UFOs gibt, dass es UAPs gibt und dass sie aber nicht wissen, was sie sind. Und das ist ein Paradigmenwechsel insofern, als dass man über 70 Jahre lang eigentlich offiziell immer gesagt hat, es gibt keine UFOs. Und dann so 2008, 2009 etwa in diesem Zeitraum hat man aus Medien erfahren, dass doch einige ehemals geheim gehaltene Berichte über UFOs veröffentlicht worden sind von verschiedenen Regierungen. Und ja, das war schon nicht mehr ein Nein definitiv, sondern das war ein Vielleicht. Und dieser Bericht von 2001, der sagte dann, ja doch, es gibt UFOs, aber wir wissen nicht, was sie sind.
Also es gibt dann immer sogenannte Sichtungen. Es gibt auch einen Artikel aus der New York Times vom Jahr 2017. Da wurde davon berichtet, es sei ein geheimes Programm des Verteidigungsministeriums, damit das Ganze systematisiert wird, dass diese Sichtungen systemisch erfasst wurden. Ich glaube, daraus ist dann dieser Senatsbericht geworden, von dem Sie schon gesprochen haben. Warum musste denn sowas unbedingt im Geheimen stattfinden? Weil eigentlich ist das ja eine öffentlich höchst interessante Angelegenheit.
Ja, das ist, ich denke mal, eine Mischung aus verschiedenen Aspekten, die da zusammengekommen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg, gab es natürlich schon einen Grund für die Geheimhaltung über alles, was sich am Himmel tut. Das ist ja auch sicherheitsrelevant und insofern verständlich. Und dann kommt noch dazu, dass die Phänomene ja nur selten auftreten und zufällig irgendwo. Hinzu kommen noch natürlich Dinge wie zum Beispiel, dass einige Menschen sich einen Spaß daraus gemacht haben, solche Beobachtungen vorzutäuschen. Und dieses Ganze hat dafür gesorgt, dass das Thema mit der Zeit immer mehr stigmatisiert wurde, sodass sich die Wissenschaft damit eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert hat. Es gab zwar vereinzelte Studien darüber, vereinzelte Arbeiten darüber, aber im Vergleich zu dem, was es hätte vielleicht sein sollen oder müssen, war das viel zu wenig. Und erst jetzt beginnen viele, sich dafür zu interessieren und ernsthaft auch wissenschaftlich zu erforschen.
Und bevor wir darauf eingehen, Herr Professor Kajal, was man da tatsächlich genau zu sehen bekommt, reden wir bitte kurz über Sie. Sie sind eigentlich Satellitenspezialist. Sie haben tatsächlich am Anfang Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn schon einen geostationären Kommunikationssatelliten TürkSat 1b. Daran haben Sie mitkonstruiert. Was konnte dieser Satellit und was hat Sie da vor allen Dingen daran fasziniert, dass Sie daran mitgearbeitet haben?
Also ich habe an dem Betrieb des Satelliten mitgearbeitet. Das heißt, ich saß an der Konsole am Computer und habe den Satelliten aktiv gesteuert. Ich habe Kommandos geschickt, ich habe Telemetriedaten vom Satelliten empfangen. Und damit habe ich dann im Betrieb von Raumfahrzeugen, von Satelliten Erfahrung gesammelt. Das Thema UFOs, UAPs hatte mich aber davor schon eigentlich schon seit der Kindheit interessiert, also nicht erst seitdem.
UAPs, da müssen wir nochmal die Übersetzung nachreichen. Das ist ein englischer Ausdruck, Unidentified Aerial Phenomena, heißt das also unidentifiziertes Himmelsphänomen. Ihr Vater, Herr Kajal, Ihr Vater hat angeblich auch eine Sichtung gemacht. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, was da los war und was der Ihnen dann erzählt hat.
Ja, das war Anfang der 70er Jahre. Da ist er mit der Bahn nach Hause gefahren und als er an der Station ausgestiegen ist, ist ihm ein Objekt am Himmel aufgefallen. Ein rundes, weißes, mit blinkenden Lichtern drumherum, also oval, unscharf und was sich schnell und lautlos am Himmel bewegt hat. Das war für ihn so interessant, dass er sogar gerannt ist, um auf eine höhere Plattform über die Treppen zu kommen und um es möglichst lange beobachten zu können. Und also es sollen auch andere das gleiche Objekt gesehen haben und es sollen auch Zeitungsberichte dann gegeben haben darüber. Das war ein einziges Mal, völlig überraschend, völlig unerwartet für ihn. Und darüber hat er berichtet, ja.
Und Sie haben ihm das auch geglaubt? Sie waren nicht skeptisch? Sie haben nicht zu ihm gesagt, Papa, du hast vielleicht gerade irgendeinen UFO-Film im Fernsehen oder im Kino gesehen und deswegen erschien dir diese Erscheinung, sondern Sie haben ihm das geglaubt?
Das war zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Thema. Also mein Vater hat sich überhaupt nicht für UFOs interessiert. Er hat in der Luftfahrtbranche gearbeitet. Er war am Flughafen täglich, hat also permanent Flugzeuge gesehen, beruflich. Und ich würde also unterstellen, dass er ein gewöhnliches Flugzeug, mit dem er jeden Tag arbeitet, doch erkannt hätte.
Das heißt, er weiß, das ist ja oft auch der Vorbehalt, wenn jetzt Leute sagen, ui, ich habe da was gesehen, dass man dann zurückantworten kann, naja, du hast auch keine Ahnung, weil du ja gar nicht weißt, was am Himmel normalerweise los ist. Das ist jetzt in dem Fall anders, das ist auch bei denjenigen anders, die in diesen amerikanischen Berichten immer auftauchen, weil da gibt es offenbar ja UAPs, also Phänomene, die beobachtet werden von Cockpit-Besatzungen, oft von Militär. Vielleicht erklären Sie noch, Herr Professor Kajal, was es mit der Nimitz-Sichtung oder mit dem Nimitz-Zwischenfall auf sich hat.
Ja, da wurden vom amerikanischen Militär, von der Navy, UFOs, UAPs vorher, einige Zeit davor, tagelang, wenn ich das richtig verstanden habe, bereits beobachtet auf dem Radar. Und das ging also eine Weile scheinbar. Und man hat sich dann während eines Übungsfluges dafür entschieden, als wieder so ein Objekt auftauchte, dem nachzugehen und es zu verfolgen, also damit die Piloten es selber mit eigenen Augen sehen können. Und dann sind sie dort eingetroffen, laut den Berichten, die ich kenne, und konnten das Objekt auch selber sehen. Und das hat sich eben sehr merkwürdig verhalten. Sie konnten es selber nicht identifizieren, nicht erkennen als Flugzeug, Drohne oder ähnliches.
Und da muss man jetzt ja mal davon ausgehen, dass die Leute, die das jetzt versucht haben zu identifizieren, es ist, deren Auftrag ist es ja, alles, was sich am Himmel bewegt, zu identifizieren, um auch klar sagen zu können, das ist eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten oder es ist keine. Wissen Sie, was die Leute, die das beobachtet haben, sich für einen Reim darauf gemacht haben?
Also ich kenne die Berichte darüber, die kann man auf Video auch sehen, wo sie selber darüber berichten. Und sie scheinen mir selber verzweifelt darüber zu sein, dass sie es nicht erklären können, in keinster Weise. Und natürlich können sie sich auch täuschen. Piloten sind zwar geübt und trainiert, darin Objekte am Himmel zu erkennen, das muss man wohl unterstellen. Aber natürlich können sie sich trotzdem täuschen. Aber wenn es mehrere sind, also nicht bloß einer, sondern mehrere gleichzeitig, und wenn dann das Objekt oder das Phänomen auch von verschiedenen Instrumenten gleichzeitig aufgenommen wird, wo also objektive Daten dazu auch existieren, Radardaten, Infrarotdaten, Bilder, dann wird es zunehmend schwieriger, das als Spinnerei abzutun.
Das war jetzt im Jahr 2004. Sie haben den Bericht erwähnt, der im vergangenen Jahr dem Repräsentantenhaus, beziehungsweise dem Senat und Kongress in jedem Fall in den Vereinigten Staaten vorgelegt worden ist. Was ist denn ein Phänomen, das den Titel unidentifiziertes Himmelsphänomen auch tatsächlich rechtfertigt? Also was definiert eine solche Erscheinung? Was muss die haben, damit ich sagen kann, das ist ein UAP?
Ja, es gibt natürlich viele Variationen und auch viele Charakteristika. Ich kann ein paar davon aufzählen. Für mich wird es interessanter, je mehr dieser Charakteristika gleichzeitig auftauchen. Und dazu zählt, dass sie eben eine typische Form haben, wie oval oder rund, oft leuchten, sehr intensiv sogar leuchten können. Manchmal sehen sie aber auch metallisch aus und leuchten gar nicht, also sind dunkel dann. Ganz wichtig ist aber das Flugprofil. Sie bewegen sich oft auf eine Art und Weise, die für gewöhnliche Flugzeuge oder Hubschrauber oder Drohnen einfach nicht möglich wäre. Das heißt, die Beschleunigungen sind viel zu hoch, die Geschwindigkeiten sind viel zu hoch, die beobachtet werden, sodass gewöhnliche Flugapparate von uns bei diesen Beschleunigungen wahrscheinlich auseinanderbrechen würden. Außerdem würden sie, wenn sie sehr schnell sind, irgendwann Überschallknall verursachen, was gewöhnliche Flugzeuge tun würden. Man würde einen Abgasstrahl erkennen, was oft nicht der Fall ist. Sie können in der Luft stehen bleiben, schweben. Und es gibt viele Berichte über solche Beobachtungen, die aus nächster Nähe erfolgt sind, also 20, 30 Meter Entfernung mit einem Durchmesser von vielleicht 10, 20 Meter, die aber trotzdem völlig lautlos sind oder ganz leise nur vor sich hin summen und dann mit einer unglaublichen Geschwindigkeit davon sausen. Das können gewöhnliche Flugapparate nicht. Also wenn vieles dieser Eigenschaften zusammenkommen, wie gesagt, einzelne Eigenschaften können oft sehr leicht erklärt werden. Aber wenn vieles davon zusammenkommt, dann wird es zunehmend schwieriger.
UFOs sind real und wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Das ist heute unser gefährlicher Gedanke. Und jetzt beschreiben Sie gerade, jetzt sagen Sie es gerade, Herr Professor Kajal, in unmittelbarer Nähe beobachtet da jemand ein nicht erklärbares Objekt. Dann ist es ja eigentlich Ihr Job als Wissenschaftler, Spekulationen anzustellen, Thesen aufzustellen und zu versuchen, die tatsächlich zu belegen. Was ist denn Ihre These, wenn Sie das Objekt, worüber Sie gerade geredet haben, beschreiben? Was ist Ihre These zu diesem Objekt? Was könnte das sein?
Ich würde sagen, es ist zu früh, um konkrete Thesen darüber aufzustellen. Wir müssen erst Daten sammeln. Aber wenn man trotzdem darüber spekulieren will, was es sein könnte, dann gibt es natürlich Themenfelder, über die man sprechen kann. Man kann vermuten, dass es doch geheime Technologien sind, aber irdische, ganz gewöhnliche menschliche Technologien, die wir im zivilen Bereich einfach nicht kennen, die so fortgeschritten sind, dass sie uns unglaublich erscheint. Das halte ich allerdings für eher weniger wahrscheinlich, weil die Phänomene, die beobachtet werden, doch alles sprengen sozusagen, was wir kennen. Also da muss man schon eine enorme Vorstellungskraft haben. Aber unmöglich wäre es nicht. Es wäre dennoch denkbar, zumindest bei einem Teil davon. Dann könnten es auch natürliche Phänomene sein. Ich kann ein Beispiel geben. In den Anfang der 90er Jahre hat man Sprites entdeckt. Das sind Blitze, die in der oberen Atmosphäre stattfinden, die man bis dahin nicht direkt kannte. Es gab zwar Gerüchte und Geschichten darüber, aber keine wissenschaftlichen Beobachtungen. Es hat sich herausgestellt, doch es gibt tatsächlich diese Blitze, die anders sind als die gewöhnlichen Gewitterblitze, die wir kennen. Die gehen ja von den Wolken vom Gewitter in die Erde hinein, normalerweise entladen sich. Und diese Blitze gingen aber nach oben in den Weltraum. Und so etwas kannte man früher nicht direkt. Und erst nachdem das mehr und mehr bestätigt worden ist, wusste man, aha, diese gibt es tatsächlich. Also hat man ein unbekanntes Himmelsphänomen, wenn Sie so wollen, entdeckt. Und genauso könnte es mit UAPs und UFOs sein, dass ein Teil der Phänomene auf natürliche Ursachen zurückzuführen ist, die wir einfach noch nicht kennen. Ganz ausschließen können wir aber auch nicht die Möglichkeit, dass es Signaturen von außerirdischen Intelligenzen sind, dass hier also tatsächlich intelligente Außerirdische am Werk irgendwie sind, mit so etwas Ähnlichem wie Drohnen vielleicht, und dass wir Signaturen davon tatsächlich wahrnehmen oder beobachten.
Aber lassen Sie uns das bitte mal, weil das ist ja genau der Punkt, mit dem Leute schon Bestseller geschrieben haben, Herr Professor Kajal. Und Sie haben selber 2016 das interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik, also für Außerirdisches, gegründet. Das heißt, bleiben wir mal dabei, das wären Zeichen außerirdischer Existenz. Was würde das dann bedeuten? Das würde bedeuten, dass diese außerirdische Existenz Forschungsflüge, Forschungsreisen zur Erde unternimmt.
Ausschließen können wir das nicht.
Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Dagegen spricht, dass es sehr unwahrscheinlich ist und dass es nicht bewiesen ist. Und das heißt, man braucht sehr starke Beweise dafür, um das wirklich belegen zu können. Das ist natürlich in keinster Weise bisher erfolgt. Was dafür spricht, ist, dass wir in der Physik, in anderen Wissenschaften noch so viele offene Fragen haben, in der Kosmologie zum Beispiel, dass es durchaus denkbar ist, dass wir als Menschheit auch irgendwann zu besseren, neueren Erkenntnissen in der Physik kommen, die es uns ermöglichen, eben vielleicht genau diese Beobachtungen, die wir sehen, zu erklären oder uns sogar in die Lage versetzen, ähnliche Objekte zu bauen, sage ich mal, wie die, die wir beobachten.
Aber jetzt nehmen wir an, ich bin Wissenschaftspolitiker. Ich habe Geld zu verteilen, die sogenannten Drittmittel, und sage jetzt, Herr Professor Kajatz, Sie tragen mir hier vor, da müsste was beobachtet werden. Wir kommen noch gleich darauf, wie Sie das mittlerweile schon ganz konkret machen, bei sich an der Universität in Würzburg. Aber Sie kommen also an, ich soll Ihnen dafür Geld geben. Jetzt habe ich da die Leute, die sich mit dem Klimageschehen und dem Klimawandel beschäftigen. Jetzt habe ich die anderen Leute, die beschäftigen sich auf irgendeine Art und Weise mit dem Verschwinden der Biomasse. Ist das wirklich nötig, würde ich Sie dann fragen, Herr Professor Kajal, ist es wirklich nötig, dass wir uns mit solchen sehr seltenen und eigentlich kaum zu erklärenden Phänomenen auch noch beschäftigen?
Ich würde es mit Katastrophen vergleichen. Es ist immer ratsam und gut, sich auf Katastrophen vorzubereiten, wie wir jetzt in diesen Tagen, in diesen Jahren auch merken. Naturkatastrophen, von Menschen gemachte Katastrophen. Wenn man unvorbereitet ist, dann trifft es einem sehr hart. Und ich denke, das ist ein Aspekt. Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass durchaus so etwas vorkommen kann. Und neben all den anderen wichtigen Dingen wie Klimaschutz zum Beispiel, sollten wir uns auch um dieses Thema kümmern. Das andere ist, die Wissenschaft entwickelt sich. Das heißt, es gibt keinen Stillstand. Wir entdecken laufend neue Dinge. Und warum nicht auch im Zusammenhang mit UAPs und UFOs? Das sollten wir also nicht ignorieren, selbst wenn es natürlich selbstverständlich sehr viele dringende Themen auf der Welt gibt. Aber wenn wir jetzt aufhören würden, auch an anderen Themen zu forschen, dann müssten wir vieles eigentlich aufgeben und uns nur noch um das Überleben kümmern. Ich hoffe, wir sind noch nicht so weit.
Jetzt sind Sie der einzige Wissenschaftler in Deutschland, in der deutschen Forschungslandschaft, der sich mit diesem Thema, mit den unidentifizierten Himmelsphänomenen tatsächlich beschäftigt. Auf dem Dach Ihres Instituts steht ein Kamerasystem, das heißt Skycam 5. Wenn ich jetzt auf dem Dach Ihres Instituts eine Zigarette rauchen gehen würde, woran würde ich erkennen, dass es ein besonderes Kamerasystem ist?
Ich bin nicht der Einzige. Es gibt durchaus eine ganze Anzahl von Wissenschaftlern in Deutschland im Allgemeinen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, es gibt das Forschungsnetzwerk, das ist so ein loser Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema extraterrestrische Intelligenzen beschäftigen. Das nennt sich auch so Forschungsnetzwerk extraterrestrische Intelligenzen. Aber wir sind die einzige Universität, die sich offiziell als Forschungsthema mit den UAPs tatsächlich beschäftigt und in diesem Zusammenhang auch Sensorsysteme entwickelt, genau wie diese Kamera, die Sie erwähnt haben, die auf dem Dach steht seit 2021. Und zu der zweiten Frage, dass es sich um nichts Ungewöhnliches handelt, würden wir mit unserer Kamera daran erkennen, dass unser neuronales Netzwerk, dass unser künstliches neuronales Netzwerk Sie als Mensch identifizieren würde oder klassifizieren würde. Also es wäre nichts Besonderes für die Kamera.
Sehe ich der Kamera an, dass sie was Besonderes kann?
Nein, es sieht wie eine gewöhnliche Kamera aus, nur merkwürdig ist, dass sie gegen den Himmel guckt und nicht Richtung Erde.
Und was soll die Kamera jetzt leisten können? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, Herr Professor Kajal, es gibt ganz viele Sachen, die am Himmel unterwegs sind. Selbstverständlich Vögel, selbstverständlich dann Hubschrauber in niedriger Höhe, Verkehrsflugzeuge, andere Flugzeuge, Frachtflugzeuge in größerer Höhe. Es ist sogar zu bestimmten Zeiten die Raumstation ISS zu sehen. Dann gibt es das Sternengeschehen. Also was kann diese Kamera sehen?
Die Aufgabe der Kamera ist, alles, was sich am Himmel bewegt, erstmal vordergründig zu detektieren, also feststellen, da hat sich irgendwas bewegt, was ja normalerweise nicht der Fall ist, abgesehen von Wolken. Und im Nachgang muss es dann sagen können, das wäre so der Idealfall, was es gesehen hat. Also war es jetzt ein Satellit, ein Flugzeug, ein Vogel, ein Ballon. Und wenn wir all die bekannten Objekte ausschließen können, automatisch, dann bleibt etwas Unbekanntes übrig. Das bedeutet aber immer noch nicht, dass es etwas sehr Besonderes ist. Dann würde ein Mensch drauf gucken und versuchen herauszufinden, was es war. Das alleine reicht natürlich auch bei weitem nicht. Wir brauchen nicht nur eine einzige Kamera, sondern mehrere. Wir müssten das Phänomen aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufnehmen können und das nicht nur mit optischen Kameras, sondern mit Instrumenten, die auf unterschiedlichen Wellenlängenbereichen aufnehmen. Spektralkameras, zum Beispiel Infrarotkameras. Wir sollten auch mit Radar gleichzeitig beobachten können, so dass wir unterschiedliche Typen von Sensorsystemen gleichzeitig zum Einsatz bringen aus unterschiedlichen Orten, um dann maximal Informationen aus dem Geschehen heraus extrahieren zu können. Soweit sind wir nicht. Und das ist genau die Antwort auf Ihre Frage. Und genau deswegen brauchen wir Geld, Ressourcen, Drittmittel, um solche Systeme aufbauen, entwickeln zu können. Natürlich spielen da Personalmittel eine große Rolle, weil Software ist da eine Schlüsselkomponente, die muss in der Lage sein, eben viele unterschiedliche Informationen zusammenzuführen, um zu einem Gesamtbild zu kommen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass diese Kamera steht, oder wir haben es gesagt, die Kamera steht auf Ihrer Uni in Würzburg. Das heißt, die sieht ja nur einen bestimmten Ausschnitt. Sie haben bisher da noch nichts wirklich, also eine sogenannte Sichtung hat es noch nicht gegeben bei Ihnen.
Nein, wir erwarten das auch nicht. Es ist ein Testmodell. Wir erproben damit die Technologien, die wir dann einsetzen würden, wenn wir ein operationelles System aufbauen dürften, was wie gesagt wieder nur mit größeren Geldmitteln möglich ist. Also es ist ein Erprobungsmodell sozusagen. Wir erwarten nicht, dass wir an einem sehr geeigneten Standort sind mit dem Dach an der Universität von Würzburg. Wir würden dann, wenn wir solche Systeme entwickelt haben, die Systeme aufstellen an sogenannten Hotspots, wo laut Berichten öfter solche Phänomene beobachtet werden.
Was sind das für Hotspots? Wo sind die zum Beispiel?
Also zum Beispiel in Norwegen, in Hessdalen, das ist ein kleiner Ort in Norwegen. Dort wurde besonders in den 80er Jahren sehr viel beobachtet, sehr viele solche Leuchtphänomene. Und die Bevölkerung war selber beängstigt, besorgt. Sie wollten wissen, was das ist, weil das sehr häufig vorkam. Heute ist es nicht mehr so häufig, ist seltener, soweit ich weiß, aber kommt immer noch vor. Also das wäre ein Beispiel dafür.
Ich wäre Doktorand bei Ihnen. Also ich hätte schon bei Ihnen studiert und würde sagen, Herr Professor Kajal, ich möchte jetzt gerne hier promovieren bei uns in Würzburg an der Uni und es wäre toll, Sie wären mein Doktorvater. Und ich würde sagen, ich möchte in meiner Doktorarbeit beweisen, dass an Bord mancher dieser Phänomene, die man beobachtet, dass da außerirdisches Leben drin sitzt und damit rumfliegt. Würden Sie das annehmen? Würden Sie sagen, ja, das ist eine gute Idee, da eine Doktorarbeit drauf zu machen?
Also da sind Sie schon beim ultimativen Ziel. Wenn man es so vermutet oder wenn man ganz stark der Meinung ist, das wäre so. Aber natürlich würden wir nicht so vorgehen, das tun wir auch nicht. Was wir wollen ist, wir wollen über diese Phänomene Daten sammeln. Und das ist das größte Manko, was seit 70 Jahren vernachlässigt worden ist. Wir haben einfach zu wenige objektive Daten. Das heißt, als Doktorand hätten Sie erstmal die Aufgabe, überhaupt Sensorsysteme zu entwerfen, die dem Phänomen angemessen sind, bevor wir über deren Ursache spekulieren können. Dann wäre das eigentlich auch ein iterativer Prozess. Das heißt, da wir nicht wissen, was die Ursache der Phänomene tatsächlich ist, müssen wir erstmal Daten sammeln. Dann können wir möglicherweise Hypothesen bilden darüber, was es sein könnte. Und das würde wiederum dazu führen, dass wir unsere Sensorsysteme anpassen. Das meine ich mit iterativ. Dann könnten wir sozusagen wirklich dem Phänomen angepasste Sensoren entwickeln, deren Eigenschaften bestimmen. Das wäre die Aufgabe des Doktoranden eben, zu sagen, welche Eigenschaften müssten die Sensoren jetzt haben, damit wir das Phänomen laut Hypothese besser verstehen können.
UFOs sind real und wir müssen herausfinden, womit wir es tatsächlich zu tun haben. Wenn Sie ganz kühn träumen, weil Sie sagen gerade, wir müssen Daten erheben, Sie haben selber Ihr eigenes Kamerasystem, um da möglichst dran mitzuwirken. Das heißt aber, wenn Sie ganz kühn träumen, Herr Professor Kajal, dann wäre es am tollsten, wenn die Amerikaner die nächste Sache sehen, dass sie das entweder an Bord nehmen, irgendwie Huckepack nehmen können oder dass so etwas abstürzt und dass man am Boden untersuchen kann. Das wäre der Forschertraum eigentlich.
Das wäre auf jeden Fall sehr gut, dass wir die Phänomene nicht nur von Weitem beobachten können, sondern dass wir eins in die Hände bekommen, wie Sie sagen, und es direkt aus der Nähe untersuchen könnten. Vielleicht sogar replizieren könnten, wenn es ein Naturphänomen ist, im Labor nachbauen könnten. Selbstverständlich. Also das wäre ein Traum, aber so etwas ist bisher soweit ich weiß, nicht passiert.
Also zu den Eigenschaften, Sie haben da vorhin schon einzelne erwähnt, zu den Eigenschaften, die ein UAP, also ein unidentifiziertes Himmelsphänomen konstituieren, gehören zum Beispiel solche Sachen wie, dass es manchmal viele Stunden hell oder sogar in wechselnden Farben leuchtet, dass es mitunter unscharfe Konturen hat, dass sich einzelne Teile abspalten. Das bedeutet, diese Eigenschaften haben Sie ja, wie Sie vorhin schon gesagt haben, aus Sichtungen gewonnen. Gibt es da dabei Sichtungen, wo Sie als Wissenschaftler sagen, die sind wirklich so felsenfest oder darauf verlasse ich mich so sehr, da kann kommen, wer will, ich zweifle nicht daran, dass die Leute dies und das und jenes gesichtet haben?
Nein, und da sprechen Sie eben genau eines der Kernprobleme an. Um das sagen zu können, bräuchten wir objektive Daten, die zweifelsfrei gemessen worden sind. Wir brauchen die Kontextinformation. Wir müssen wissen, wie diese Instrumente gebaut sind, die das Phänomen beobachtet haben. Wir müssen wissen, was vor der Beobachtung war, was nach der Beobachtung passiert ist, was währenddessen im Umfeld passiert ist. All diese Kontextinformationen haben wir in der Regel nicht. Und wenn es welche gibt, dann sind sie ja geheim, aus verständlichen Gründen möglicherweise, und wir haben sie jedenfalls in der Wissenschaft nicht. Was wir haben seit über 70 Jahren, sind eben Anekdoten, sind Geschichten darüber, teilweise Bilder und Videos. Es gibt sogar angeblich auch physikalische Beweise in Form von Abdrücken, zum Beispiel am Boden oder geschmolzene Stellen im Schnee oder Effekte auf Menschen, die so etwas gesehen haben wollen. Aber all das sind eben keine Laborexperimente, das sind keine wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern zufällig entstandene Beobachtungen, bei denen uns sehr viele Randdaten, Kontextinformationen fehlen. Also wenn wir zum Beispiel wieder das Beispiel von den amerikanischen Militärflugzeugen nehmen, von dem Nimitz-Vorfall, ja, es gibt zwar 1, 2, 3 Videos, aber das reicht einfach an sich nicht. Uns fehlen sehr viele Informationen darüber, die offen sein müssten, die der Wissenschaft zugänglich sein müssten, damit wir es wirklich auswerten können. Und dann müssten wir Sensoren entwickeln, die noch fortgeschrittener sind. Dann hoffe ich, dass wir das Phänomen auch verstehen.
Ist denn das ein Bereich, der sich für Public Science, also für öffentliche Wissenschaft eignet? Das heißt, melden sich viele Leute bei Ihnen und was melden die dann, wenn sie was gesehen haben wollen?
Es melden sich immer mehr, bei mir auch direkt. Wir können im Moment das noch selber gar nicht handeln, weil wir gar nicht die Kapazität dafür haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir das in der Zukunft ausbauen. Wir arbeiten an Systemen, an Meldesystemen, die automatisiert solche Meldungen auswerten können, um einen großen Teil von Dingen auszusortieren automatisch, die mit gewöhnlichen Dingen erklärt werden können, also Flugzeuge, Ballons, Satelliten und so weiter. Und so, dass wir uns auf die Meldungen konzentrieren können, die wirklich interessant erscheinen.
Womit könnte ich Sie denn, also ohne, dass ich das inspirieren wollte, aber womit könnte ich Sie in Aufregung versetzen? Weil Sie haben ja, wie sich aus unserem Gespräch ergibt, schon mit vielen Sichtungen, mit vielen Beobachtungen, mit vielen Sachen, die sich auflösen ließen, zu tun gehabt. Aber was würde Sie nervös machen?
Also wir sind ja hier in Würzburg, und wenn jetzt über ein UAP berichtet werden würde in Würzburg, wo, sagen wir mal, Dutzende von Menschen das gleichzeitig gesehen haben, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wo auch unterschiedliche Aufnahmen existieren, zum Beispiel von Handys, von Filmkameras und Ähnlichem, vielleicht sogar Infrarotkameras noch, aber nicht jeder hat so etwas in der Tasche zufällig. Und wenn dazu auch Radardaten aus zivilen oder militärischen Quellen verfügbar gemacht werden könnten, zum Beispiel, wenn die Polizei das gleichzeitig beobachtet hätte und offiziell bestätigen würde, ja, unsere Beamten haben das auch beobachtet, Aufnahmen gemacht. Und wenn das Phänomen gleichzeitig sehr merkwürdig wäre, in dem Sinne, wie ich das vorhin beschrieben habe, also viele sehr ungewöhnliche Charakteristika zusammenkommen würden, das würde mich dann aufregen, und ich würde mich dann persönlich um diesen Fall kümmern und würde versuchen, alles daran zu setzen, dass wir möglichst viele Daten erstens bekommen. Und es kommt noch eine andere Sache hinzu, was ich bisher nicht so richtig erwähnt habe. Da wir nicht so richtig wissen, was das Phänomen ist oder was die Ursache ist, ist es ein höchst interdisziplinäres Thema. Daher kommt auch der Name von diesem Zentrum, von dem Sie berichtet haben, IFEX, also Interdisziplinäres Forschungszentrum für Extraterrestrik. Das heißt, wir benötigen das Fachwissen von nicht nur von Physikern, nicht nur von Astronomen, sondern auch von Biologen, Chemikern, Geophysikern, Informatikern, Ingenieuren, also im Prinzip jede Fachrichtung, die Sie sich vorstellen können, kann in so einem Fall involviert sein. Auch Psychologie, Sozialwissenschaften spielen da eine Rolle. Und das Ziel unseres Zentrums ist, in dem UAP-Forschungsprogramm eben dieses interdisziplinäre Wissen zusammenzubringen, um alle Aspekte beleuchten zu können.
Mit welcher Gruppe von Leuten an Ihrer Universität oder mit welchen Wissenschaftskollegen, die Sie kennen, müssen Sie denn den weitesten Weg hinter sich bringen, um die Leute davon zu überzeugen, dass UAP nicht irgendeine Spinnerei ist?
Eigentlich habe ich keine Probleme damit. Also jeder Kollege, den ich angesprochen habe oder Kollegin, wo ich der Meinung war, das könnte nützlich sein, hat sich das angehört und meinte dann, ja, okay, ich würde mitmachen oder ich würde mich darum kümmern, wenn es einen Fall gäbe, wo es sich lohnt, eben da reinzuschauen tatsächlich. Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren einige Kolleginnen und Kollegen angesprochen und einige davon, von diesen, machen sogar mit und sind assoziiertes Mitglied bei IFEX. Und ich bin sicher, dass die Zahl wachsen wird in den nächsten Monaten, dass die Gruppe größer wird, sodass wir mehr Fachgebiete abdecken können.
Was glauben Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in der Zeit Ihrer wissenschaftlichen Karriere, also bis Sie in Ruhestand gehen müssen, irgendwann dann mal, wie wahrscheinlich ist es, dass Ihnen bis dahin noch ein UAP, also ein unidentifiziertes Himmelsphänomen, begegnet?
Ja, also persönlich habe ich bisher so etwas überhaupt nicht gesehen. Alles, was ich am Himmel gesehen habe, konnte ich immer erklären. Aber das liegt auch an meiner Ausbildung. Ich bin Luft- und Raumfahrttechniker. Ich kenne mich aus mit Flugzeugen, mit Satelliten. Wir bauen sie selber, wir fliegen sie selber. So, dass es viele Berichte, die wir auch bekommen, für andere vielleicht nicht so leicht zu erklären sind, für mich schon. Und was die Wahrscheinlichkeit betrifft, kann ich im Prinzip gar nichts sagen. Das kann von null, also gar nicht, bis heute Abend gehen. Aber wenn Sie über die Wahrscheinlichkeit sprechen, was Systeme betrifft, die wir aufbauen und die Sie dann detektieren, also es ist ein Unterschied, ob ich das als Mensch zufällig auf der Straße sehe, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, würde ich sagen. Wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn wir es schaffen sollten, in meiner Zeit, wo ich noch aktiv berufstätig bin, solche Sensorsysteme aufzubauen, von denen ich gesprochen habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre vielleicht doch den einen oder anderen Fall erwischen, der interessant erscheinen könnte.
Das würde dann unseren gefährlichen Gedanken auflösen, nämlich dann wüssten wir womöglich in Einzelteilen, womit wir es zu tun haben. UFOs sind real und wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben, war unser gefährlicher Gedanke. Und der Mann, der sich Zeit genommen hat, um mit uns über diesen gefährlichen Gedanken zu sprechen, ist Hakan Kayal. Er ist Professor für Raumfahrttechnik an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor Kayal, dass Sie Zeit für uns hatten.
Vielen Dank auch.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.